Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
In dieser Folge von Überpop sprechen Fabian und ich über drei Filme, die aktuell auf Netflix zur Verfügung stehen. Alle drei sind Netflix-Produktionen bzw. exklusiv auf Netflix. Der neueste Film, den wir besprechen, ist Velvet Buzzsaw. Der deutsche Titel ist Die Kunst des toten Mannes. Dabei handelt es sich um eine Kreuzung aus Satire über die Kunstszene und einen Horrorfilm. Wir sprechen außerdem über die Dokumentation Fire, über das Fire Festival. Und als drittes besprechen wir den Film Hold the Dark, eine Verfilmung eines Thrillers, der in Alaska spielt. Im Anschluss sprechen wir beide noch über Serien. Und zwar stellt Fabian kurz Der Pass vor, eine Sky-Produktion, die lose sich anlehnt an Die Brücke, eine dänisch-schwedische Koproduktion. Jetzt hier allerdings ist der Schauplatz nicht die Öresundbrücke, sondern ein Pass in den Alpen zwischen Deutschland und Österreich. Ich spreche über einige Serien auf Netflix. Und zwar Russian Doll, eine neue Serie, die fast ausschließlich von Frauen geschrieben und produziert und auch inszeniert wurde. Und über die Serie Derry Girls, welche im Nordirland der 90er Jahre spielt. Jetzt geht's los. Apropos Dokumentation, es gibt eine Streaming-Plattform, die ist weltweit verfügbar, die heißt Curiosity Stream. Ich weiß nicht genau, die ist relativ günstig, ich glaube es kostet nur so 2-3 Euro oder so im Monat und da gibt es nur Dokumentationen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich dann so auch so richtig gut gemachte Langform filmische Dokumentationen sind oder nicht eher so die einstündige Fernsehdokumentation, weißt du? Oder was mir so ein bisschen auch Reportage oder so geht. Aber ich finde es so als an sich ganz nett, wenn ich überlege, wie viel Nonfiction ich gucke und wie viel, da fände ich eventuell auch Curiosity Stream, glaube ich, ganz interessant. Habe ich natürlich von gehört, weil die irgendwie Podcasts und irgendwelche YouTube Kanäle sponsern. Aber ja, dann fangen wir mit.
Ich finde, man sollte auch mal über immer mal wieder auch auf Alternativen zu Netflix hinweisen.
Ne? Das ist richtig, weil ich meine, wir sind jetzt, es gibt tatsächlich auch reine Netflix-Podcasts, weil ich habe nämlich ein oder zwei quer gehört, einfach nur um was zu den Filmen, die jetzt, die wir auch besprechen heute, mir andere Meinungen anzuhören. Aber nee, also weil ich will auch nicht. Ich will nicht Gefahr laufen, dass wir ein reiner Netflix-Podcast werden.
Da fällt mir vielmehr auch gerade ein, das habe ich vor 3 Monaten oder so, gab es bei Spiegel Online auch so einen Artikel darüber. Ich habe mir die Plattform immer noch nicht genau angeguckt. Die heißt By NWR. Das ist so ein Regisseur, der heißt Nicholas Winding Refn.
Ach so, ja. Klar.
Der eine eigene Streaming, so ein eigenes Streaming-Portal.
Also, du weißt schon, wer das ist, ne? Also der hat, ist ja noch ein Begriff, oder? Wer das, was der gemacht hat.
Nee.
Der hat Drive gemacht, der hat, ist nicht Valhalla Rising von dem und Neon Demon und Only God Forgives und ist ein Däne, meine ich, und hat aber auch schon relativ viele englischsprachige Filme gemacht. Ach stimmt, der hat eine eigene Streaming-Plattform gegründet.
Naja, das ist so eine Plattform für so Kult und Obskures und so B-Movies und Horror und so.
Und die heißt wie er, NWR oder was?
By NWR, ja. Und dann sind da auch so Essays dabei, glaube ich, von irgendwie Filmkritikern und unter anderem von Jimmy McDonough, der eine Biografie über Russ Meyer geschrieben hat. Und ja, also ich habe es mir noch nicht genauer angeguckt.
By NWR.com.
Ich mache mir nochmal einen Bookmark.
Ja, nee, der hat Bronson hat er noch gemacht, weil Valhalla Rising, die Pusher-Filmserie, das war, glaube ich, was Dänisches von ihm. Und dann eben Drive 2011, Only God Forgives 2013 und Neon Demon 2016. Ja, das ist der Winding Refn. Und der heißt wirklich so. Mhm. Ich finde das, der heißt Winding. Ja, so wie Windings. Aber die heißen Wingdings, glaube ich, diese Symbolschriftart von Microsoft Windows. Ja, Also es gibt auf jeden Fall noch andere Sachen und also auch noch andere Sachen als Amazon und Netflix und Amazon eben, wobei wir auch schon deutlich mehr, ich weiß nicht, irgendwie, also es ist echt faszinierend einfach die Bandbreite, die Netflix bietet, also auch allein wie viele Nicht-Netflix-Filme, die dann mit Verspätung auch mal auf Netflix landen und wie viele Sachen man auch einfach verpasst und man denkt, ach, das wolltest du eigentlich auch mal gucken und das könntest du ja jetzt eigentlich auch auf Netflix gucken, aber naja.
Ja, und ich war auch ja immer mal wieder enttäuscht so und habe so meinen Unmut auch geäußert über Netflix, aber ich finde, momentan haben sie auch wieder ein ganz gutes Angebot. Also momentan ist ja Auswahl, kann man sich echt nicht beklagen.
Also man muss nur Bock haben zu suchen und das finde ich auch nochmal ein ganz anderes Thema, diese Überforderung mit Auswahl, weil ich finde, Netflix hat, also es gibt viele Leute, wenn du jetzt nur auf neue Filme aussiehst, dann ist Netflix nichts für dich, weil du nicht die neuesten Filme, dann fährst du vielleicht sogar besser, wenn du das gucken willst, die 3 Euro oder was bezahlst, um es bei Amazon oder anderswo, in iTunes meinetwegen, zu mieten und dann zu gucken und dann ist gut. Aber ich finde so die bloße Bandbreite und damit kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu einem Thema. Ich glaube, die eigenproduzierten Serien bei Netflix haben einen relativ hohen Standard. Und sie haben auch relativ viele gute Sachen, die sie nicht selbst produziert haben, sondern wo es einfach nur der internationale Vertrieb sind. Also Sachen, die mit der BBC co-produziert sind oder mit AMC, also wie zum Beispiel Better Call Saul und sowas. Wo sie eben quasi Erstverwerter sind und man die Sachen auch quasi wöchentlich dann rauskommen. Aber die ganzen eigenen Sachen sind auf einem relativ hohen Niveau. Da gibt's wenig, was ich jetzt sage, ist totaler Mist. Mhm. Bei den Filmen ist das, glaube ich, ein anderes Thema. Einfach weil die meisten Filme werden nicht von Netflix so richtig produziert, sondern die werden, ich glaube, das sind oft Independent-Filme und wenn die dann auf einem, auf irgendwelchen Festivals zum Beispiel laufen, kauft Netflix die, wenn auch irgendwie ein Verleih die hätte kaufen können. Also weil es ist oft so, dass nicht unbedingt Netflix sagt so, hey, wir produzieren jetzt deinen Film, sondern jemand hat einen Film produziert und Netflix sagt dann, hey, wir sind jetzt dein Vertrieb und du kriegst jetzt von uns das Geld. Und das kann für viele Filme irgendwie ein ganz guter Deal sein. Das kann für Netflix gut sein, dass sie nicht zu viel bezahlen, aber die Leute, die da investiert haben, haben ein gutes Return auf ihr Investment. Und müssen nicht irgendwie hoffen, dass der Film im Kino gut läuft, weil sie halt eben einen festen Betrag von Netflix kriegen. Und Netflix hat halt irgendwie noch einen weiteren Puffer mehr in seinem riesigen Programm. Aber ich glaube, bei 2 von den Filmen, die wir heute besprechen, ist es nicht so, weil meines Wissens wurden sowohl Velvet Buzzsaw als auch Fire von Netflix von vornherein produziert. Also sprechen wir noch über die Doku Fire zuerst.
Mich würde ja interessieren, wann hast du denn von dieser Geschichte zuerst erfahren?
Von dem Fire Festival, ich kann mich da noch dran erinnern, ich musste gerade nochmal nachgucken, war das 2017 oder 2018, aber es war 2017 und ich habe es nachgeschaut, das war, wie gesagt, vor 2 Jahren schon und ich kann mich noch erinnern, weil da habe ich gerade meinen Job gewechselt, glaube ich. Es war so ungefähr, als ich hier in Bonn angefangen habe zu arbeiten, in einer Social-Media-Agentur. Es ist halt eben ein Thema, das sehr stark mit Social-Media zu tun hat. Ich weiß, dass es, als die Storys dann anfingen, von wegen Luxusfestival stellt sich als große Blamage, große Tragödie und mit quasi, wie sagt man denn, also mit so chaotischen Zuständen und also das ganze Drama, also erst als es dann quasi passiert ist, im April, glaube ich, war das, oder Ende April 2017, als die Leute tatsächlich dann da auf der Insel festsaßen und also erst dann habe ich das mitbekommen. Ich folge einfach nicht den
Models.
Genau, ich folge nicht den klassischen Instagram-Leuten, deswegen habe ich nichts von der ganzen Kampagne mitbekommen.
Die Influencer.
Ich muss aber auch sagen, ich fand das Line-Up, als ich mir da angeguckt habe, wer da hätte spielen sollen auf diesem Festival, habe ich auch gedacht so, boah, wie uninteressant, das reizt mich ja so gar nicht.
Blink-182?
Ja, Blink-182 fällt da auch voll aus dem Rahmen. Alles andere war sowas wie Major Lazer und ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber lauter so Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich bin doch irgendwie zu alt oder ich habe das noch nicht so richtig, ist nicht so meins. Ja.
Ja, also bei mir war es tatsächlich, dass ich, glaube ich, bei Weiß oder einfach nur auf Twitter irgendwie dann so diese Bilder von diesen Sandwiches gesehen habe.
Also, echt, das hat
tatsächlich. Wurden da, glaube ich, aufgehängt mit so einem, also da wurden Artikel darüber geschrieben, die aufgehängt wurden mit diesen Tweets, wo die Leute ihre Sandwiches fotografiert haben. Diese Scheibe Toastbrot mit dem Scheiblettenkäse und den zwei Blättern Salat.
Ja, das, das, genau, das ist ja auch eine prominente Rolle in dem Spiel. Es spielt eine prominente Rolle in dem Dokumentarfilm. Also ich glaube, selbst im Trailer kommt das schon vor. Ja, was auch interessant ist.
Und dann, ja, also ich habe mich auch gefragt, nee, mach du erstmal. Ja.
Ist halt eben das Parallel zu der Netflix-Doku, die jetzt vor knapp gut zwei Wochen, ja, wenn die Folge rauskommt, vor drei Wochen, vier Wochen, Mitte Januar rauskam, dass quasi fast parallel die Doku Fire Fraud vom anderen amerikanischen Streaming-Dienst Hulu veröffentlicht worden ist, die sich mit dem gleichen Thema widmet. Und die beiden Streaming-Dienste und oder die Marketing-Kampagnen dahinter haben jeweils den anderen fragwürdiges ethisches Verhalten vorgeworfen. Und da muss man nämlich dazu sagen, dass eben diese Doku von Netflix, Fire, wurde co-produziert von der Firma Jerry Media. Und das war die Social-Media-Agentur, die die ganze Werbung für das Festival gemacht hat. Und da werden ja auch viele Mitarbeiter von in der Dokumentation interviewt. Und die stellen das so dar, dass sie also diesen ganzen Shitstorm quasi schon früh mitbekommen haben, weil die Informationspolitik von vornherein schlecht war. Und das ist halt eben die Firma Jerry Media und die stecken hinter diesem Account namens Fuck Jerry, das ist wohl so ein Instagram-Account, der hauptsächlich fremder Leute Content geklaut hat, weswegen die von vornherein irgendwie also auch ein schlechtes Standing haben in der Social-Media-Community. Und deswegen gibt es so ein ganzes Movement von wegen Fuck Jerry. Das so noch ein bisschen zum Hintergrund, aber nichtsdestotrotz lohnt sich diese Dokumentation anzuschauen. Und man kann das natürlich auch etwas hinterfragen, aber ich finde es auch interessant, was die Leute eben da erzählen, die quasi da mit den vorproduzierten Fotos immer weiter schön auf gut Wetter machen, während die Leute unten unter den Bildern fragen, wie komme ich denn überhaupt dahin und wie ist das Ganze organisiert und kriege ich da eine Steckdose, wo ich mein Handy laden kann? Ja.
Ja.
Was mir zum Beispiel gar nicht klar ist, das habe ich erst in der Doku gelernt, oder ich glaube, ja, als ich dann mich darum mit beschäftigt habe, dass das Ganze ja eigentlich ein Promo-Ding war für diese Booking-App, für die auch Fire heißt.
Mhm.
Also, und das war ja etwas, wo halt eben dieser, wie heißt dieser furchtbare Kerl, Billy McFarland zusammen mit Ja Rule dran gearbeitet hat. Und das kommt ja auch drin vor. Die ganzen Programmierer kommen ja auch vor, die dann auch alle ihren Job verloren haben. Ja, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also ich glaube, wir brauchen das Ganze nicht nachzuerzählen, weil man sollte das vielleicht auch noch anschauen. Aber grob, das Ganze war ein relativ kurzfristig angekündigtes, ich glaube Ende 2016, Luxusfestival, das auf einer einsamen Insel, die Teil der Bahamas ist, wo es halt eben eine Landebahn drauf gibt. Die wurde nämlich lange in den 60er, 70er und 80er Jahren für Drogenschmuggel benutzt und gehörte mal dem Kartell von Pablo Escobar. Die haben halt eben einen Pachtvertrag gehabt, um diese Insel zu nutzen für ein Festival, durften aber nicht mit Pablo Escobar werben. Naja, und dann haben sie das ein großes Video gedreht mit Models, die auf dieser Insel waren und haben auch noch anderswo auf den Bahamas gedreht und das dann veröffentlicht. Das war ein riesiger Hype und prominenter Aufhänger des Videos war, das ist die Insel von Pablo Escobar. Und dann haben sie schon die Insel verloren. Naja, also wie gesagt, jetzt fange ich ja doch an nachzuerzählen. Also es ist einfach so eine absurde, abenteuerliche, irrsinnige Geschichte, weswegen ich es nur dringend empfehlen kann, sich das anzuschauen. Und es ist, weil es irgendwie auch voller, ich finde, es ist eine gute Lektion für einfach so, wie wir mit Social Media umgehen und mit Werbung. Aber
ich meine, das Ding ist halt irgendwie die Ausmaße, wie extrem das alles ist, also auch die, wie die diese ganze Promo-Sache so ausufert, dass sie da mit Models dann so rumfahren und so Riesenparty feiern und
Also was da für eine Kohle auf den Kopf gehauen worden sein muss einfach, ne? Ja, also weil die Leute haben ja riesige Gagen bekommen, wurden alle dahin geflogen, haben alle dann riesen geile Luxuserfahrungen gemacht, da vor Ort. Das war das eigentliche Festival, ja, ist ja so ein bisschen eine der Aussagen des Films, war diese Produktion von diesem Werbevideo, das dann eben auch in so einer, also das war, ich muss schon sagen, das war gutes Social-Media-Marketing einfach, ne? Also mit den ganzen eingekauften Models, die dann alle dieses Video gepostet haben und alle mit diesem einfachen orangen, diesem orangenen Screen als Startbild, das man auf allen Social-Media-Feeds gesehen hat. Und das war quasi so der Launch von dieser Kampagne. Und es wurde natürlich suggeriert, hey, komm mit und feiere mit uns dieses Festival. Ne? Also komm mit und feiere mit, heißt ich, Kendall Jenner, glaube ich, ja. Und das Lustige ist, ich kann mir keinen von den Namen merken, von den ganzen Leuten, die das beworben haben, weil das ist wirklich einfach so, ja, keine Ahnung, ich bin nicht die Zielgruppe, denke ich. Wer das alles war. Emily Ratajkowski, die habe ich schon mal gehört, weil die auch, weil ich die anderswo als Werbefigur kenne. Und Bella Hadid, den Namen habe ich aber auch, kenne ich auch nur aus dem Zusammenhang. Das sind so die drei größten Namen, die da irgendwie mit genannt werden. Aber es waren halt eben noch ganz viele, viele mehr. Ja, also das hat einen riesen Hype entwickelt und war eben, das Ganze war angelegt als Luxus-Festival mit, ich weiß gar nicht, wo die Tickets anfangen, aber schon, glaube ich, schon anfingen. Ich glaube schon so bei ein paar hundert Dollar. Ja, genau. Also Tagestickets ab 500 Dollar. Und die Leute konnten aber irgendwie ein paar Tausend bezahlen, bis hin zu 12.000, je nachdem, wie sie untergebracht waren. Und das sollten irgendwelche Starköche das Essen machen und jeder sollte seine eigene Luxusvilla am Strand bekommen. Es ist so absurd, also wirklich so die, ja, aber dahinter steckte eben diese App, die beworben werden sollte und das sollte eine Plattform sein, die es einfach macht, Künstler zu buchen. Weswegen es natürlich dann auch sinnvoll, also eigentlich ein logischer Schluss war, wir machen ein Festival. Ja, und wie gesagt, also diese Insel fällt ins Wasser, dann ziehen sie oben auf eine von den Hauptinseln der Bahamas und kriegen dann da so eine halb entwickelte Baustellenlandschaft zur Verfügung gestellt, statt der traumhaften einsamen Insel. Und da gibt's auch nur Steinstrand statt Sandstrand und das ist statt Privatjets chartern sie irgendwie einen großen Linienflieger und branden den dann einfach nur, um die Leute dahin zu fliegen. Ja, und die tatsächlich übrig gebliebenen Notzelte für Hurricane-Opfer werden einfach mal dann als die Luxuszelte für die Festivalgänger benutzt. Das ist,
Was einen da schockiert, ist einfach auch die Kaltschnäuzigkeit, mit der die einfach immer weiter das durchziehen und immer sagen, ja, irgendwie das läuft schon und dieser McFarland sagt dann, ja, ich besorge noch mehr Geld, macht einfach weiter, verzichtet auch mal auf euren Lohn und so und irgendwie dieses so absolut fahrlässige immer weiter pushen von etwas, was wo man schon irgendwann halt weiß, das wird einfach nichts, also ja. Das funktioniert einfach nicht und dann ist einfach auch bis die ersten Leute sogar kommen, ne?
Also eben, ja genau, das fällt erst so richtig durch, als dann wirklich die Realität, also die Gäste dann auftreffen, dann, ne? Also weiß mich halt eben auch so umso mehr, ich muss überlegen gerade, wie heißt denn nochmal der Kerl, der jetzt so eine fragwürdige Berühmtheit erreicht hat, dieser ein bisschen väterliche Freund von dem Billy McFarland, der eben so berühmt geworden ist für seine Äußerung, für diese Anekdote, dass er hingeschickt wurde zu diesem Zollbeamten, dass er dem noch einen blasen solle, damit das Evian-Wasser freigegeben wird. Dass der Kerl das alles mit sie hat machen lassen, das verstehe ich echt nicht, weil das doch wirklich einer der Erwachsenen sozusagen gewesen hätte sein müssen.
Ja.
Also Andy, wie heißt der denn nochmal? Weil der halt eben auch relativ früh in der Dokumentation sagt, hey, wir müssen den Leuten sagen, dass dies kein Luxusfestival wird. Ne? Und nö, passiert nicht. Aber da muss man auch, also die, mein Mitleid mit der Social Media Agentur ist relativ gering, die hat eben auch da ihr Leid klagen, von wegen, dass sie dann irgendwann auch quasi abgelöst wurden, weil sie gesagt haben, wir machen das jetzt nicht mehr, ihr müsst uns die echten Fotos schicken, wir können das nicht machen. Oh verdammt, ich weiß jetzt, ja, ach so, genau. Was aber eigentlich das eigentlich Spannende ist, und ich glaube, das hat auch diese Doku der Netflix, der Hulu-Doku voraus, ist, dass es da sehr viel um die Leute gibt, die da vor Ort gearbeitet haben. Also, ne, also vor allem diese Frau, die deren Catering-Firma krass verbrellt worden ist, die irgendwie Erspartes in Höhe von $50,000 hat ausgeben müssen, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Und da gab es mittlerweile halt auch schon ein Crowdfunding-Projekt und das sind irgendwie über $200,000 gesammelt worden, was an sich ja eine gute Sache ist, aber eigentlich ärgert mich das halt auch so, das Geld hätte von wem anders kommen müssen. Also ich meine, gut, dass es Leute gibt, die dafür Geld geben, aber das ist eigentlich Kacke, weißt du? Also das,
Das ist ja das Krasse, dass dieser Typ, also vor allem, ich weiß auch nicht so richtig, wie die Rolle von Ja Rule bei dem, der so ein, einerseits ist es so ein Hasardeur und andererseits so ein absolut charismatischer Typ, aber auch der es schafft, irgendwie jedem alles zu verkaufen und jeden einzuwickeln und alle zu überzeugen, dass es doch noch irgendwie was wird oder doch, dass es doch klappen kann. Also der so ein quasi fast so ein Hochstapler auch irgendwie ist, ne? Also aber auch da dann diese und auf der anderen Seite halt dann so eine absolut kriminelle Energie hat und dann wirklich auch dieses Geld versenkt und gewissenlos auch abhaut und alle da in ihrem Elend zurücklässt und vor allem diese Frau, die dann halt auf diesen ganzen Schulden sitzen bleibt, ihr ganzes persönliches Erspartes reingesteckt hat.
Ja.
Also das ist krass, das ist wirklich mal so
Also Ja Rule hat, nachdem die beide Dokumentationen rauskamen, halt eben gesagt, hat er sich, also der ist, glaube ich, auch nicht in irgendeiner Form juristisch belangt worden. Also ich glaube, der war da nicht, also ich glaube, der ist schon mit verklagt worden, aber der wurde nicht verknackt, ne? Also der Hauptschuldige war wohl der Billy McFarland, der jetzt auch in
Der sitzt jetzt im Knast.
Genau, der sitzt jetzt in dem beliebtesten Gefängnis für Wirtschaftskriminalität. Das ist auch das Gefängnis, für das sich Donald Trumps Anwalt schon gemeldet hat, dass er da gerne hin möchte. Das ist nämlich das Otisville, die Otisville Federal Correctional Institution in Orange County, New York. Da hast du quasi keine Gangs und sowas, weil da fast nur Betrüger und Steuerhinterzieher und all sowas sitzen. Also ist wahrscheinlich eins der angenehmsten Gefängnisse, wo man sitzen kann. Aber was ich, also wirklich erschreckend finde ich halt eben dann dieser kleine Epilog, der dann noch dazu kommt, dass er dann kurz nach dem Firefestival die gleichen E-Mail-Listen von den Leuten, die schon mal so doof waren, ihm die Firefestival-Tickets abzukaufen, mit einer neuen Geschäftsidee, den Leuten wirklich Tickets für Sachen zu verkaufen, die es nicht gab. Also das war wirklich ganz, war krass, gerade raus Betrug. Das war
krass,
ja. Also das, also ich finde, das ist so, das meinte mein Chef, also der, wie gesagt, ich arbeite in einer Social Media Agentur, der hat mich auch schon relativ früh darauf angesprochen, als sie rauskam und meinte, hey, hast du schon gesehen? Er meinte, das müsste man eigentlich jungen Leuten eigentlich pflichtmäßig so in der Schule zeigen. Also einfach dieses, wie leicht man sich blenden lassen kann.
Aber das ist das, was ja auch noch dazukommt. Also das ist ja auch noch die andere Seite, finde ich. Ich habe eigentlich relativ wenig Mitleid an vielen Stellen auch gehabt mit den Leuten, die da auch dem auf den Leim gegangen sind.
Ja, irgendwie. Also,
wie bescheuert Leute, muss man denn sein? Oder auch, nicht wie bescheuert, aber einfach, dass man auch
das Geld so locker sitzen hat?
So viel Geld raushaut und dann so auf so ein für so eher mittelmäßige Musik-Acts dann so zu sowas hinzufahren.
Richtig.
Und dann auch dieser eine Typ, der sich dann so auch aufregt und dann so sagt, so er ist
die haben halt auch viel, die haben halt eben auch, die haben eben Kohle sich erstritten. Und die Frau ist leer ausgegangen auf den Bahamas. Das finde ich jetzt so eine Sauerei, dass dann irgendwelche so reichen Kinder Schmerzensgeld bekommen, wohingegen die Leute, die wirklich
auf krassen Schulden sitzen geblieben sind, womöglich ja jetzt auf Crowdfunding angewiesen sind. Das ist, nee, das ist irgendwie doof.
Und es ist halt auch ein bisschen so ein Spiegel von dem ganzen Thema. Also ich glaube, in den USA ist das noch viel, viel größer, so wie bei was du für Konzerte oder Festivals so mittlerweile für ein Geld ausgeben kannst. Was ist da für VIP-Packages und mit Hotel und Spa und allem drum und dran. Also dass der auch das sich ein Konzert angucken oder auf ein Festival gehen, so wirklich zu einer riesigen Geldmaschinerie aufgeblasen wird. Also auch so, dass wenn irgendwie im Central Park oder so ein Konzert ist oder an irgendeiner total prominenten Stelle, dann kosten da so Tickets irgendwie 500 oder $700 und für Rolling Stones oder Bob Dylan oder so. Das ist, also das hat schon jegliche Proportionen irgendwie verloren, finde ich. Also dass das so gehypt wird, so ein Festival-Ticket oder ein Konzertticket zu so einem Deluxe-Gegenstand, zum Deluxe-Produkt so aufgewertet wird, das verstehe ich nicht so richtig.
Ja, das ist aber, glaube ich, schon, weil Konzerte noch so ein Ding ist, mit dem viel Geld verdient wird. Das ist natürlich der logische Schluss, dass du dann überlegst, wie kann man noch mehr Geld verdienen.
Naja, weil die anderen Einkäufe Einkünfte wegbrechen, ne?
Ja.
Oder Plattenverkäufe und so.
Das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die da reinspielt, ist ja, dass das Ganze ein Cashless-Festival sein sollte. Und die Leute alle so ein Chip-Armband tragen sollten und da ganz, ganz viele Leute irgendwie mehrere tausend Dollar draufgeladen hatten und dann damit auch vor Ort da nichts anfangen konnten.
Ja.
Ich überlege dir gerade die ganze Zeit, mich ärgert das, dass ich habe das Gesicht vor Augen, wie der schwarze Komiker heißt, der da bei Conan O'Brien zitiert wird, der halt eben sagt, hey, wenn du so und so viel tausend Dollar ausgibst, um in die Karibik zu fliegen, um Bling Under 82 zu sehen und dann da verarscht wurdest, dann ist das Darwinism.
Da bist du auch selber schuld.
Ja, mir fällt nicht ein, wie er heißt, weil der ist auch so gut, ich mag den so gerne und der hat richtig viel abgenommen, der war halt irgendwie mal richtig dick und oh, verdammt. Heißt der Andre? Nee, heißt er nicht. Wie heißt der denn? Das ist mir so peinlich. Ron Funches. Ah, Gott. Ja, das, man kann auch das komplette Interview 1 Minute 40 auf YouTube finden. Das ist im YouTube-Kanal von Conan O'Brien. Ron Funches ist doesn't feel bad for Fyre Festival suckers. und auch die ganzen Aufnahmen von den Leuten im Bus, wo sie dann, also auch wie diese im Flieger enttäuscht sind, dass das nicht die Lux ist. Und in dem Moment hätten sie schon sagen müssen, Moment, hier stimmt was nicht, als sie da von Miami aus losgeflogen sind. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es da noch viel mehr zu sagen gibt, außer dass es halt schon, es ist ein kulturelles Phänomen und es lohnt sich, das anzuschauen. Und es ist halt auch eine spannende Dokumentation, ganz einfach. Ne? Ich weiß noch nicht, ob und wie und wo man das in Deutschland legal gucken kann, weil Hulu gibt's ja bei uns nicht. Weil mich würde es brennend interessieren, auch die andere zu sehen. Aber ich habe von vielen halt auch gehört, Kritiken, die sich genau damit beschäftigt haben, hey, es gibt zwei, was soll man denn jetzt gucken? Die meinten halt, viele meinten, dass Netflix die rundere Sache sei.
Das wusste ich auch gar nicht von der anderen, da hatte ich noch gar nichts.
Ja. Und was diese ethischen Vorwürfe angeht, die Netflix-Doku wurde, wie gesagt, von der Firma Jerry Media mitproduziert, was durchaus problematisch ist. Die Dokumentation Fyre Fraud hat dafür den Billy McFarland selber interviewt und dem dafür Geld gegeben. Und das ist auch problematisch. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, auch wenn wir damit jetzt ein bisschen spät dran waren. Ein bisschen aktueller sind wir mit dem neuen Film Velvet Buzzsaw. der auf Deutsch den auch klangvollen Namen Die Kunst des toten Mannes hat. Ich muss sagen, ich finde den englischen Titel deutlich besser, aber nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, so, der hätte auch irgendwie anders heißen können, weil das fand ich so ein random, irgendwie zufällig, also einfach nur willkürlich gewählten Titel.
Du meinst den englischen jetzt?
Ja, den englischen Originaltitel, David Bassor, weil das irgendwie, es wird nur einmal an einem Rand erwähnt, was das ist, und dann nicht mehr so, warum heißt der Film so, und ich meine, okay, ganz am Schluss spielt es nochmal eine Rolle, aber ja, kurz, der Film ist, ich habe den Namen vom Regisseur gerade vergessen, aber das ist der neue Film vom Regisseur, der den Film Nightcrawler gemacht hat. Nightcrawler war, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren ein Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, als skrupelloser Reporter, der eben so, so geiermäßig Verkehrsunfälle und Kriminalität in Los Angeles nachts filmt und das dann teuer an Fernsehsender verkauft. Der Regisseur ist Dan Gilroy. Der ist Regisseur und Drehbuchautor, war sowohl bei Nightcrawler als auch hier. Und der ist verheiratet mit Rene Russo, weswegen die auch in beiden Filmen mitspielt. Vermute ich mal, dass das durchaus mit einem Grund ist. Ansonsten hat Velvet Buzzsaw ein relativ großes Ensemble, namentlich Toni Collette, Zaw Ashton, Tom Sturridge, Natalia Dyer, David Dix, Billy Magnussen und John Narkovich. Wenn auch nur der Letztere in einer relativ kleinen Rolle. David Dix, der hat unter anderem in Hamilton mitgespielt, dadurch ist er bekannt. Natalia Dyer ist die große Schwester von dem Jungen in Stranger Things. Und ja, und so weiter und so fort. Der Film ist seit dem 1. Februar auf Netflix und das Ganze ist eine Kreuzung aus Horrorfilm und Kunstsatire. Und das klingt erstmal interessant, aber wie fandst du den Film?
Ja, also der hat auch ja hier in Deutschland auch relativ gute Presse bekommen. Ich habe so ein paar Artikel gesehen, so in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, wurde er groß besprochen. War auch so ein bisschen Thema so im Gespräch, so auf der Arbeit. Haben den auch Leute gesehen und fanden den ganz okay so. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Vielleicht lag das auch einfach mit den zeitlichen Umständen. Ich habe den immer irgendwie abends so geguckt und dann bin dann eingeschlafen. Habe dann weitergeguckt. Also ich glaube, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um ihn wirklich zu Ende zu gucken.
Und das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen meistens. Ne? Also, und das ist aber auch so ein Netflix-Ding, weil wenn du ins Kino gehst, dann siehst du den ja und guckst ihn dir auch von vorne bis hinten an. Und bei Netflix hast du ja die Option, das nicht zu tun.
Ja, ich glaube aber, dass das auch halt einfach mit der Qualität, also dass es gegen die Qualität des Films einfach spricht, dass ich das nicht geschafft habe oder dass ich auch nicht den Reiz hatte, den jetzt wirklich zu Ende zu gucken zu wollen.
Also ich habe ihn auch mit Pause, das ist auch sowas, ne? Netflix, kannst du mal Pause machen und dann kochst du dir einen Kaffee oder so. Aber ich habe den noch mehr oder weniger in einer Sitzung geguckt schon. Und ich muss sagen, es ist schon erstaunlich, die Sachen, die mir hängen geblieben sind, als positive Punkte, waren der Vorspann und der Abspann. Einfach, weil ich mir gedacht habe, oh, ein Film, der einen Abspann hat, den man sich anguckt. Oh, ein Film, der einen richtigen Vorspann hat, weil das finde ich so traurig, dass so viele Großbudget-Filme, die haben gar keinen Vorspann mehr. Und dann haben die dann immer dann so einen Doppelabspann, weil das so, da habe ich, glaube ich, schon mal vorhin gesprochen. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Es gibt so Reglements, dass du Regisseur und Hauptdarsteller irgendwie nennen musst. Und dann gibt es immer so einen Vorspann, der vorm Abspann läuft. Und bei diesen ganzen Comic-Verfilmungen kommen dann immer diese Zusatzszenen, kommen dann immer dann zwischen den beiden. Muss man darauf achten, dass nämlich dann immer dann Schauspieler, 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 Titel des Films, Regie, Drehbuch produziert und dann, das war der Vorspann. Und und dann kommt die Szene und dann kommt der Abspann, der dann vertikal läuft. Und das ist so eine schöne Kunstform. Und das Komische ist, ich weiß jetzt noch, dass der Film einen Vorspann hatte, der auch auf das Thema Kunst referiert. Ich kann mich aber jetzt nicht mehr an die wie das aussah, erinnern. Mir ist nur aufgefallen, oh, der Film hat einen Vorspann. Und mir ist aufgefallen, oh, das Netflix-Logo ist anders. und habe dann erst danach gelesen, dass das nicht jetzt extra für den Film war, weil ich fand das sehr passend, weil das war nämlich so, dass dieses neue Netflix-Logo ist, das N wird gezeichnet und dann gibt's so einen Zoom und das rote N löst sich dann in so farbige vertikale Fäden oder Lichtstrahlen oder so auf und die immer so größer werden. Und das ist allerdings einfach nur das neue Netflix-Logo, das seit dem 1. Februar alle neuen Eigenproduktionen haben. Ja, und der Abspann, der läuft eben, da läuft eine Szene, wo jemand auch noch was macht, läuft, da läuft dann der Text darüber und dadurch finde ich das auch so, dass man dann, wenn man im Kino sitzt, wenn man im Kino sitzen würde, würde man dann noch eher sitzen bleiben. Also ich bin sowieso so ein Abspann-Sitzenbleiber, aber spätestens wenn das Kleingedruckte kommt, bin ich dann oft trotzdem weg. Also es sei denn, ich will den ganz bestimmten Song noch nachsehen und dann, aber auch das geht im Internet meistens hinterher schneller, einfacher. Ansonsten, ich muss fast sagen, der Kunstsatire-Aspekt wäre fast besser gewesen, wenn man sich darauf konzentriert hätte, weil der Horror einfach nicht funktioniert hat für mich, finde ich.
Ja, also der Film hat ein komisches Tempo auch halt oder eine komische Dramaturgie, weil er fängt halt an so mit dieser in dieser glitzernden Kunstwelt und die Figuren werden eingeführt. Und dann entdeckt die Assistentin irgendwann die Leiche. Ne? Und dann fängt es so langsam an, sich diese andere Ebene zu entwickeln. Aber ich fand halt, also der hätte auch, glaube ich, ohne weiteres gut als einfach eine Kunstsatire funktioniert. Richtig. Vielleicht mit anderen Mitteln. Was mir gut gefallen hat, war die Rolle von Jack Gyllenhaal als dieser so, ja, schwul, aber dann auch, nee, eigentlich Bi-Kritiker. Der irgendwie auch so, also der hat einfach, der spielt halt einfach auch gut. Mhm. Und der hat diese Rolle, dieses so ein bisschen so leicht so immer so flatternde und so ein bisschen so sanftmütige und dann mit dieser witzigen Haarfrisur.
Ja, und der Hornbrille, ne? Also so.
Das hat mir schon extrem gut gefallen. Mhm.
Also ich habe auch schon Kritik gehört, dass Leute meinten, ja, der spielt halt irgendwie immer so übertrieben. Aber ich finde ihn auch sehr, also passend hier in der Rolle. Und also so grundsätzlich die Figurenkonstellation ist, er ist ein einflussreicher Kritiker. Dann ist er befreundet mit einer großen Galeristin, die von Rene Russo gespielt wird. Ist sie Galeristin? Nee, sie ist sowas wie eine Agentin, ne, ist sie, glaube ich. Und die Saw Ashton, das ist eine schwarze britische Schauspielerin, spielt eben eine Mitarbeiterin von der Rene Russo, die dann ein Verhältnis mit dem Kritiker anfängt. John Malkovich spielt so einen bisschen älteren Künstler, der schon länger am Markt ist. Der David Dix spielt so einen aus dem Street-Art-Bereich kommenden jüngeren Künstler, der dann eine Rolle spielt. Und dann gibt es noch den Billy Magnussen, der so ein komischer Mitarbeiter auch für diese Kunstagentin ist. Toni Collette spielt eine, jetzt muss ich überlegen, sie ist Museumsmitarbeiterin und wird dann aber Einkäuferin für einen großen Kunstsammler. Und dann gibt es noch das arme Mädel, die eben gespielt wird von der Schwester aus Stranger Things, die Natalia Dyer, die irgendwie, ich glaube, sie hat irgendwie hat gerade erst angefangen in dieser Agentur /Galerie zu arbeiten und die wechselt dann im Laufe des Films immer die Jobs und ist dann immer die Unglückliche, die die Leichen finden muss. Das ist so ein bisschen so ein Running Gag in dem Film, aber ja, also grundsätzlich ist, ne, die Story ist dann diese Mitarbeiterin, so die Josefina findet eben, also sie findet ihren Nachbarn tot im Haus und das dauert schon so lange, finde ich, bis sie dann die Kunst findet, weil sie dann die Katze nachts hört und dann in dessen Wohnung sieht, dass der wohl dabei war, Bilder zu verbrennen und eben relativ viele Bilder hat. Und sie rettet in Anführungsstrichen diese Bilder dann davor, zerstört zu werden oder einfach entsorgt zu werden und klaut die und der wird dann zu einer Kunstsensation. Und dann geht es irgendwie auch um diesen ganzen wirtschaftlichen Prozess, wie wird das vermarktet, was für eine Rolle spielt da die Kritik, was für eine Rolle spielt da die Agentur und wie wird was künstlich verknappt und so und
Auch das ist irgendwie so ein bisschen holzschnittartig, ne? Das ist so so wird dann so sehr stark auch vorgeführt einfach.
Ja, also der Film steigert sich dann in so eine Art Rache-Fantasie, glaube ich, rein. Also würde ich das fast nennen mit diesem übernatürlichen Horror, der dann halt eben reinkommt, dass die Bilder quasi zu einer Art Leben erwecken und die bösen, bösen Kunstprofiteure, also ich muss auch wirklich sagen, das ist so was, was ich am Kunstbetrieb nicht, die ganze Kommerzialität, weil ich gehe gerne in ein Museum, ich gehe aber auch gern in eine Galerie und ich gucke mir gerne Kunst an und ich interessiere mich für Kunst, aber die Kommerzialität daran, das ist ein relativ naheliegender Kritikpunkt und da muss ich ja sagen, gefällt mir selber nicht, aber es ist auch ein bisschen platt, weil das ist
halt so ein bisschen wirklich mit dem Zeigefinger auch, ne?
Ja, weil es ist wirklich so, dass alle irgendwie von Kunst, also die Kunst wird den Leuten dann zum Verhängnis, aber auch so ohne eigene richtige Logik so, ne? Also da war dann auch so eine komische Vorgeschichte von diesem Künstler dann nach und nach so offenbart wird, was der für eine brutale Vergangenheit hat, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil es ist halt alle mögliche Kunst bringt dann auf einmal Leute um. Unabhängig davon, ich meine, klar, die Leute hatten Berührung irgendwie damit, aber es ist halt eben dieses Kugelobjekt.
Das macht auch überhaupt keinen Sinn eigentlich.
Ne, dass es auf einmal dann alle Kunst irgendwie zum Leben erweckt und alle Leute andere. Also da hätte ich es viel interessanter gefunden, wenn der Film so ab der Mitte anders abgebogen wäre und es hätte nur die ganze Zeit um den Kunstbetrieb gegangen und die Kunst wäre einfach nur banal und doof gewesen, aber würde aus irgendwelchen Gründen total abgefeiert werden. Weißt du, das hätte viel interessanter sein können. Aber vielleicht war ja auch der Gedanke, wenn man das Ganze in so einen Horrorfilm verpackt, kann man das vielleicht auch besser verkaufen. Also es hat so ein paar interessante Szenen, aber irgendwie, ich finde, es dauert zu lange und dann so richtig, wie gesagt, dem Film fehlt so ein bisschen die innere Logik, meiner Meinung nach.
Ja,
und dann ist es, dann geht's ja so weit, dass am Schluss dann quasi Kunst als gefährlich angesehen und empfunden wird. Und ich weiß es nicht genau, ob ich das jetzt sagen soll, weil es eben ein Spoiler ist, aber die Rene Russo, die Figur heißt Rodora Hayes. Und genau, sie ist nämlich eine Agentin unter einer Galerie, die Hayes Gallery. Und sie war früher Mitglied einer Rockband namens Velvet Buzzsaw. Und sie hat ein Tattoo auf der Schulter von einem Kreissägeblatt, also einer Bassor-Klinge. Das erwacht dann nachher zum Leben und daran stirbt sie, nachdem sie vorher alle Kunst aus ihrem Haus raus hat, damit bloß keine Skulptur umfallen und sie erschlagen kann oder kein Bild sie umbringt, weil sie dann irgendwie auf den Trichter kommt. Aber zum Schluss wird dann ihr eigenes Tattoo ihr zum Verhängnis. Und das ergibt dann so, so von wegen, nee. Und aber
ja, das fand ich auch so unnötig. Und auch so unnötig brutal dann auch. Also,
dass dann wobei man das nicht
wirklich sieht. Kreissäge sich in ihren Hals rein. Also, ja. Hä? Aber es hat auch einfach keinen Sinn.
Ja, außer dass halt wirklich nachher alle bösen, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Jake Gyllenhaal ums Leben kommt. Ah ja, doch, ich weiß es. Ah, oh, das fand ich auch eine blöde Szene. Ah, oh, das war dieser Roboter, ja. Ja, also leider keine Empfehlung. Ich muss sagen, es wirklich, ich war enttäuscht, weil ich hatte mir mehr von dem Film erhofft, weil gerade so die, weil, ja, also es hätte auch funktionieren können, ne? Also ich hätte es auch interessant gefunden, wenn der Horror eben nicht übernatürlich gewesen wäre, sondern wirklich die Leute sich womöglich aus Habgier gegenseitig umgebracht hätten. Auch durchaus denkbar. Also, weil gerade auch so das waren so schöne kleine Ideen, wie zum Beispiel, dass dann sich nachher herausstellt, dass der Lover, der schwule Freund vom Kritiker, eben bezahlt worden ist, dass er Geheimtipps gibt, so welche Kunstwerke gefeiert werden und dann im Wert steigern und welche Künstler. Ja. Das war interessant, ne? Und es war auch ein Stück weit, war es lustig mit dem Mädel, das quasi erst, das wirklich nach und nach fast alle Leichen findet, bis auf die Leiche, die nie gefunden wird. Der blöde Kerl, der immer seine kabellosen Apple AirPods in den Ohren hat, der von denen dann nur noch seine Zigarette und die AirPods übrig bleiben. Der ist die einzige Ausnahme. Das fand ich aber auch so absurd. Warum wird der überhaupt getötet? Weil das ergibt für mich keinen Sinn, weil der ist ein relativ armes Schwein, niedrigrangiger Angestellter, der natürlich Bilder klaut, aber weil er von den Bildern fasziniert ist. Er hat jetzt nicht, es vielleicht wird impliziert, dass er damit Geld machen will, aber
der hat keine niederen Absichten erstmal, würde man meinen. Ne?
Ja.
Der ist einfach
Und das ist dann auch nochmal so absurd, weil der fährt dann an diese Tankstelle und in dieser Tankstelle hängt dann dieses Bild von den Affen. Was hat das mit den, woher kommt dieses Bild her? Also das ist, aber wie gesagt, das wird dann halt einfach damit, es ist eh alles übernatürlich, hinweg erklärt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht erklärt, aber ich finde, auch übernatürlicher Horror muss irgendwie schlüssig sein und irgendwie einen Sinn ergeben. Also das ist einfach, darf man durchaus, das ist, hat nichts mit Realismus zu tun, sondern einfach damit, kann man das nachvollziehen oder ist das Quatsch? Mhm. Mhm. Ja. Aber es ist so durchaus interessant, ne? Aber nicht jetzt keine totale Offenbarung. Aber Schauspieler durchaus gut, ne? Und auch visuell finde ich interessant. Ich finde auch teilweise die Kunst interessant, die zu sehen ist. Aber ja, uneingeschränkt empfehlen kann ich den Film nicht. Die Kunst des toten Mannes. Also ich finde auch den deutschen Titel irgendwie, aber er ist irgendwie ehrlicher als der Originaltitel, der irgendwie für mich so wenig Sinn ergibt. Mhm. Auch wenn er viel schöner klingt.
Also wir halten fest, weder eine wirklich überzeugende Kunstsatire noch ein wirklich überzeugender, durchgeführter Horrorfilm. Also irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, finde ich.
Ja.
Womit wir zum nächsten kommen können.
Richtig. Da hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob wir das schon im Podcast hatten, weil wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen. Weil wir nämlich, genau, im Zusammenhang mit True Detective, weil Jeremy Saulnier, der Regisseur einiger Folgen, ich glaube die ersten beiden Folgen der neuen Staffel True Detective, hat auch einen Film auf Netflix veröffentlicht, der kam schon letzten Herbst raus. Und das ist eine Romanverfilmung. Der Film heißt Hold the Dark und basiert auf einem Thriller von Schlag mich tot. Das Buch heißt auf Deutsch Wolfsnächte. Der Film basiert auf einem Roman von William Giraldi. Und das Drehbuch ist von Macon Blair. Das ist der Schauspieler, der in Blue Ruin, dem ich glaube ersten Kinofilm von Jeremy Saulnier, hatte die Hauptrolle gespielt. Und das war der zweite Film, weil Murder Party war der erste. Das ist, glaube ich,
den habe ich auch gesehen übrigens.
Blue Ruin habe ich auch gesehen, ja.
Murder Party
war der auch gut. Jetzt,
ja. Ja, der ist halt sehr B-Movie-mäßig, also sehr billig produziert und hat selbst einen sehr schwarzen Humor.
Ja.
Aber auch ein bisschen, nö, eigentlich schon ganz nett, so sehr rund von der Handlung her. Aber auch, ja, also man merkt einfach, dass es so ein bisschen auch, dass er sich so ein bisschen da austobt. Ja, das ist so ein bisschen so eine Art, so wie Atmosphäre von einem Abschlussfilm auch so ein bisschen.
Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen die Prämisse gelesen. Klingt interessant. Aber der Macon Blair hat auch schon in dem Film mitgespielt. Und er spielt auch jetzt in
Das ist irgendwie ein Kumpel von dem.
Ja, genau. Ja. Und die haben nämlich schon in den 80ern als Kinder wohl zusammen angefangen, mit VHS Filme zu drehen. So. Und jetzt Hold the Dark basiert auf dem Buch, das im Original halt Hold the Dark und auf Deutsch Wolfsnächte heißt. Und der Film heißt daher dann sinnvollerweise auf Deutsch auch Wolfsnächte. Mhm. Das Ganze ist ein Thriller. Es spielt in Alaska. Der Aufhänger ist, dass Jeffrey Wright spielt einen Wissenschaftler namens Russell Core, der ist so Verhaltensbiologe und hat Wölfe studiert und hat ein Buch darüber geschrieben. Und nachdem mehrere Kinder von Wölfen gefressen wurden sozusagen, anscheinend, ruft die Mutter Medora Sloan, gespielt von Riley, ich weiß nie, wie man den Nachnamen ausspricht, Keogh Kauch. Das ist die Enkelin von Elvis Presley, Riley Keough, die ruft ihn dann zu Hilfe. Damit fängt der Film an, dass er nach Alaska reist. Man hört aus dem Off ihre Stimme, den Brief, den sie ihm geschrieben hat. Und es ist so ein bisschen wenig, finde ich, einleuchtend, warum er das überhaupt macht. Aber Er reist nach Alaska, um diesen Wölfen nachzuspüren. Aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, weil das Kind wird man nicht mehr finden können, wenn es von Wölfen gerissen wurde. Und soll er jetzt Rache üben? Ich finde, das ist so, das wird so angedeutet, dass er Rache üben soll.
Ja, weil sie sagt ja so, es wurden schon mehrere Kinder von diesen Wölfen geholt.
Genau, weil ihr sechsjähriger Sohn war wohl das dritte Kind, mit dem das passiert ist. Und ihr Mann, gespielt von Alexander Skarsgård, ist gerade im Irak. Also der Film spielt so in frühen 2000ern. Ihr Mann ist Soldat im Irak und das Ganze spielt eben in so einer relativ, also jetzt nicht komplett einsamen Stadt, weil es ist noch per Auto zu erreichen. Die einsamsten Ecken von Alaska, da kommst du nur mit Boot oder Flugzeug hin. Und der Film ist visuell toll. Also den habe ich...
Ja, das kann man sagen.
Also ist wirklich großartig. Also ich habe so ein bisschen gedacht, so das wird so... Ich hab The Grey nie gesehen, aber das war ja der Film mit Liam Neeson stürzt ab und kämpft dann gegen Wölfe, wobei das nicht wirklich die Handlung des Films war. Der Trailer hat das aber zumindest so da aussehen lassen. Und jetzt denkt man auch hier so, aber wenn man den Trailer sieht, wird schon relativ früh deutlich, okay, es geht jetzt nicht darum, dass der Wissenschaftler in den Wald geht und da jetzt irgendwie Wölfe mit der Hand erwürgt oder so, sondern da steckt wohl doch was anderes hinter. So richtig schlüssig finde ich das leider nicht. Also das ist wirklich so.
Ja, das hat mich auch ein bisschen gestört. Das ist halt viel von der Handlung so, es hat so, es wirkt so spontan ausgedacht so an vielen Stellen, so making it up as you go along, so.
Ja.
Und dann war noch das und dann der hat auch noch die Hintergrundgeschichte und dann auf einmal Riesenballerei.
Was aber, also
ist ein bisschen so,
was komisch. Auch zu den Punkten gehört, dieses Shootout und die Szene, die dem vorangeht, finde ich so gut gelungen. Und das ist auch wirklich so, der Film ist in mancherlei Hinsicht so stimmungsvoll und ich fand ihn auch fast durchgehend spannend. Nachher fand ich dann das Ende umso enttäuschender, weil man so wenig, also es ist ja eine Sache, wenn ein Film einem, ich find's blöd, wenn ein Film zu viel erklärt, aber dieser Film ist so stark, also es sind wirklich Sachen, die im Buch wohl, ich hab's also auch jetzt nur aus zweiter Hand, aber die wohl im Buch offengelegt werden und erklärt werden, die fehlen hier oder die werden so relativ nebenbei kann man die eventuell ansehen und also im Film irgendwie mitbekommen, aber also die Motivationen der Figuren oder so erschließen sich einem nicht so richtig.
Ja, und dann andererseits verlässt er sich aber auch so ein bisschen zu sehr auf diese tolle Landschaft und auf diese Stimmungsbilder. Also er arbeitet dann einfach sehr viel so mit dieser ein bisschen düsteren, wabernden Stimmung, diesem auch dieser Kälte und Einsamkeit und Melancholie, das fand ich alles viel zu dick und dick aufgetragen. Und also aber auch ganz persönlich mag ich einfach die, mochte ich einfach die beiden Darsteller, also Jeffrey White und die Frau
Riley Keough.
Das war mir absolut unsympathisch. Also den Jeffrey White, den kennt man ja auch aus Interstellar, da spielt er ja mit. Diesen einen Wissenschaftler, der dann so, der in dem Raumschiff bleibt, während die beiden anderen den Planeten erforschen und der dann so irgendwie 30 Jahre altert.
War das er?
Und der hat so was Murmelndes und so. Sowas Lethargisches irgendwie. Das fand ich ein bisschen nervig.
Ich glaube, das war nicht er, das war ein anderer Schauspieler.
Naja, dann ist es jedenfalls so dieser Typ.
Ja.
Ich jedenfalls sehr stark daran erinnert. So, und dann diese Dialoge, vor allem am Anfang, als er die zu der Frau kommt und sie sich unterhalten und die ganze Zeit ist ja nur so halb am Flüstern so und redet die ganze Zeit so deepes Zeug und so ein bisschen so halb mystisch auch. Und er sagt auch nur das Nötigste und dann, also. Weiß nicht, ein bisschen besser finde ich dann so die Beziehung zwischen ihm und dem Officer, dem Marshall oder dem Polizisten halt,
ja.
Die ja dann so beide so ein bisschen sich dran machen, das Ding zu lösen oder da so ein bisschen so halt die, die Sache zu klären. Ich finde auch die, also die Verfolgung, also die, diese Schießerei-Geschichten und so, diese wirklich Auseinandersetzung, das ist schon ganz gut gemacht. Aber insgesamt so die, dieses Schwärme und dann so, und dann auch diese Szene, als der Mann dann seine Frau schließlich entdeckt an diesem Ort und sie dann in dieser heißen Quelle baden und so. Meine Güte. Also war mir alles ein bisschen too much. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich fühlte mich auch ein bisschen erinnert immer oder hatte so ein bisschen Flashbacks zu, von dem ich ja auch schon mal erzählt habe, Wind River,
ja,
der in Wyoming spielt, in so einem Indianerreservat, wo es auch so um so, da geht es so um Konflikt zwischen so Wirtschafts-, zwischen so einem Öl Riesen und die Indianer, die da irgendwie weg sollen, und dann wird da so ein bisschen auch so, wenn er so Morde inszeniert. Und da spielt der Jeremy Renner auch so einen Typen, der dann so als Scharfschütze da rumläuft und die Frau beschützt, die, glaube ich, deren, die vergewaltigt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das ist aber eine ähnliche Konstellation, auch ähnliches Setting, ähnliche Bilder, und den fand ich echt schön. Also der ist echt, den fand ich echt sehr, sehr gelungen. Der ist von Taylor Sheridan, der hat die Regie geführt. Der auch,
hat auch Drehbuch geschrieben.
Bei Hell or High Water das
genau. Drehbuch
geschrieben hat. Also so eine ganze Reihe von guten, also auch so Sicario, da hängt er auch mit zusammen. Also das ist so eine ganze Ecke von coolen Filmen, die da irgendwie.
Ja, sind, ja, Hold the Dark, würde ich sagen. Wenn man den Film gucken möchte, kann man eigentlich nach der großen Schießerei, glaube ich, aufhören. Weil das ist wirklich noch spannend. Ja. Aber auch die finde ich so, das hängt, also was ich noch, das habe ich mir beim Gucken des Films gedacht, dass, also wir sind jetzt eh schon im Spoiler-Territorium, ne? Also also es stellt sich relativ schnell heraus, so ich glaube nach einer halben Stunde oder so, nachdem er da einmal, der Wissenschaftler einmal quasi die Wölfe verfolgt und gefunden hat und dann wieder zurückkehrt im Laufe eines Tages, findet er eben im Keller des Hauses, nachdem die Frau irgendwie weg ist, das Kind, die Leiche des Kindes, und stellt sich halt heraus, dass das Kind nicht von Wölfen geholt worden ist, sondern dass die Mutter ihr eigenes Kind umgebracht hat. Das ist noch so ein bisschen parallel dazu, dass die Wölfe, die er beobachtet, auch gerade ein eigenes Junges essen, was es wohl bei Wölfen gibt, dass er, wenn ein Rudel schwach ist, geschwächt ist, dass die dann eben darauf zurückgreifen und dann quasi das Rudel ausdünnen und quasi auch, um sich nur zu ernähren, quasi ihre eigenen Jungen fressen. Und dann spielt er diese ganze Wolfssymbolik, spielt er ja rein in den Film mit diesen komischen Wolfsmasken, die zugegeben im Trailer und auch im Film ein tolles Visual sind, ne? Die sehen gut aus. Das ist stimmungsvoll so, ne? Aber also, was heißt das denn jetzt? am Schluss, also im Buch wohl eindeutig und im Film nur so andeutungsweise herauskommt, ist, dass die Eltern wohl Geschwister sind. Aber was das uns jetzt sagt, weiß ich nicht, ne? Also, dass die
okay, aber das kommt ja in dem Film überhaupt nicht vor, oder?
Es gibt wohl zwei Hinweise und einen dritten habe ich selber nicht gesehen, aber die Frau sagt zu dem Wissenschaftler, wir haben uns schon immer gekannt, also weil sie quasi so sagt, wir sind zusammen aufgewachsen, mehr oder weniger. Dieser Trapper John oder wie auch immer der heißt, bei dem der Alexander Skarsgård dann da die Maske holt, den er auch umbringt, und der sagt, du siehst nordisch aus, überhaupt, der sagt, dass die so gleich aussehen, ihr habt die gleichen Augen, die gleichen Haare, das ist einfach so, das ist alles. Und es gibt wohl noch ein Foto von den beiden zusammen als Kind, das bei den Sachen dabei sind, was er verbrennt, während also quasi kurz bevor er dann seiner Frau nachjagt. Aber was so wenig Sinn für mich ergibt, ist jetzt, wollte er sich jetzt eigentlich an seiner Frau rächen? Oder also an der Mutter seines Kindes? Oder wollte er, oder weil sie ja zum Schluss dann zusammen mehr oder weniger in Sonnenuntergang Schlitten fahren. So, also,
Ja, man wird doch einfach nicht laut draus, weil er ja die ganze Zeit auch so stumm rumläuft und so ja. Eiskalt irgendwie und alle abschlachtet.
Auch diese Charakter-Story, muss ich auch sagen, etwas fragwürdig, aber da habe ich auch schon gedacht, okay, der Mann, da stimmt so einiges nicht. diese Szenen dann im Irak, ne, also wo man ihn halt eben sieht als quasi Schützen. Der so ein Maschinengewehr bedient und dann da relativ mechanisch Leute niedermäht, irgendwelche Widerstandskämpfer und dann irgendwann danach Zeuge wird einer Vergewaltigung und dann einschreitet, aber wortlos und brutal, also den Vergewaltiger quasi, ich sag mal, ansticht. Er bringt ihn nicht um, aber er gibt dann dem Opfer das Messer in die Hand, um damit sie ihren Vergewaltiger dann umbringen kann. Und das ist so eine sehr seltsame, da hab ich auch gedacht also ich fand das auf jeden Fall moralisch ambivalent. Kurz danach wird er ja dann angeschossen und kommt dann zurück nach Hause und erfährt dann da, dass seine Frau sein Kind umgebracht hat, also ihr gemeinsames Kind umgebracht hat. Und dann ist er noch der befreundete der befreundete Vater, der seine Tochter auch schon verloren hat, an Wölfe. Aber ob das jetzt wirklich auch Wölfe war, jetzt wirklich Wölfe waren oder eben auch wer anders, wissen wir nicht. Der dann aber auch dessen Motivation zu diesem, wie gesagt, sehr gut inszenierten Shootout, er möchte ihm ja Zeit, möchte ja Zeit schinden, damit der andere seine Frau finden kann. So, aber dass der dann irgendwie 10 unbeholfene, unerfahrene Polizisten über den Haufen schießt, so brutalst, auch mit militärischer, also tatsächlich Bewaffnung. Eigentlich fragwürdig, aber ganz tolle, hochspannende Szene mit dem eigentlich interessanteren Nebencharakter, der Polizist, der Polizeichef, der werdender Vater ist und dem er sagt, deine Frau wird heute einen Anruf erhalten, nach dem Motto, du wirst heute sterben. Und aber der schafft es zumindest, diese Situation zu überleben.
Ja.
Aber wirklich kann man auch, also außer dass er toll aussieht in der Film, ist ein bisschen zu lang und nimmt sich irgendwie, also im Buch wird das wohl eindeutig gesagt, dass die Eltern Zwillinge sind. Aber ich weiß nicht, ob da noch mehr erklärt wird, was es jetzt wirklich damit auf sich hat, ob die wer da was, wie, warum tut. Also hier in dem Film ist es irgendwie nicht so. Das liegt, würde ich mal sagen, schwächelt da so einfach das Drehbuch. Das Drehbuch, das eben Macon Blair geschrieben hat, der Hauptdarsteller von Blue Ruin, der hier der Kerl ist, der den Dolch, das Messer in den Kopf kriegt. Also,
auch eine krasse Szene.
Ja,
strange.
Ne, also insgesamt, ja, ein durchwachsenes Bild, dass jetzt hier drei relativ unterschiedliche Netflix-Filme uns bieten. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. What if I'm late, got a big day, gotta get home before the sun comes up. Up and away, got a big day, sorry can't stay, I gotta run, run, yeah.
Bietet sich gerade an, bei der Thema Eis und Schnee zu bleiben. Als einziger von uns beiden reingeschaut und tatsächlich aber auf dem Weg zur Arbeit das Plakat gesehen an der S-Bahn Neukölln von der Pass, deutsche Fernsehserie, die auch die dritte Sky-Serienproduktion von Sky Deutschland ist, nach Babylon Berlin und das Boot und dann natürlich auch in so einem Fahrwasser von Erfolg. Und also ich habe geguckt und dann im Abspann so ganz klein gesehen, so ja, Copyright, bla bla bla, The Bridge, irgendwas. Und dann fiel bei mir erst der Groschen. Gibt so eine relativ freie, also Remake würde ich fast schon nicht sagen, aber eine freie Nachempfindung von The Bridge, also die Brücke ist. Weil es auch darum geht, dass eine Leiche gefunden wird, genau auf der Grenze zwischen zwei Staaten, zwischen Deutschland und Österreich in dem Fall, in einem Gebirgs auf dem Grenzstein. Und dann kommen halt zwei Kommissare dazu, die Julia Jentsch spielt die bayerische Kommissarin und der Nikolaus Ovčarek, ein sehr, sehr, sehr in Österreich sehr bekannter Burgschauspieler auch ist und der auch einfach so sehr gut so einen abgefuckten Kommissar spielt. so auch noch private Probleme hat, irgendwie die ihn die ganze Zeit überplagen. Die fangen dann an zu ermitteln, weil er dann noch hinzugezogen wird, der von Martin Pfeiffer gespielt wird. Auch ein relativ guter Schauspieler. Also gut besetzt, auch gut gemacht, wobei ich ein bisschen von Julia Jentsch auch enttäuscht war, die ich irgendwie hatte. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, warum, die dann teilweise doch ein bisschen, die ich von ihrer Darstellung her ein bisschen platt fand, die immer so, ein bisschen blöden Dialog hat und auch sich irgendwie so da aus von dem Verhalten nicht so richtig zur Rolle oft. Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann entpuppt sich halt an 8 Folgen, was es mit diesen Morden auf sich hat und wer da dahinter steckt. Es gibt einige falsche Fährten, es gibt so ein bisschen sowas, so von die das ursprüngliche Leben des Waldes wieder feiern will und dann so die von Jahreszeit fantasiert, wo die Natur sich die Umwelt zurückholt und so und die ganze moderne, also das spielt so alles so ein bisschen mit und letztlich ist es aber und dann konzentriert sich es auf eine Person, wo man da noch ist, die dann hinter diesen Morden steckt und die man dann beobachtet, während sie ihre oder er die nächsten Schritte vorbereitet. Und dann wird es so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil der Zuschauer weiß, der Typ und die anderen sind am Ermitteln und kommen irgendwie nicht drauf und finden es einfach nicht. Und dann kommt es auch zu immer schlimmeren Anschlägen. Mhm. Auch alles, also so ein Bombenanschlag in einem Einkaufszentrum, was auch aufwendig inszeniert ist. Mhm. Und ganz halt sehr solide, sehr gut gemacht. Also wie wenn man so ein TV-Krimi gucken würde, so auf ARD oder ZDF. Also auf keinen Fall schlecht, aber auch nicht so wirklich was man noch nie gesehen hat.
Ja, was ich mir, also ich finde es jetzt auch jetzt nicht uninteressant, was zu machen, was im deutsch-österreichischen Grenzgebiet spielt, aber jetzt das zweite Remake von dem schwedisch-dänischen Stoff, nachdem es jetzt schon das amerikanische Remake gab, ist irgendwie dann auch ein bisschen, ja, also mich reizt es ehrlich gesagt null.
Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Remake sehen, also es orientiert sich sehr frei an dieser.
Ja, aber ich muss auch gestehen, dass ich nur das amerikanische Remake gesehen habe, nicht das Original. Ich habe das Original auch probiert, aber ich glaube, es war damals das amerikanische Remake zuerst auf Netflix. Und dann habe ich das damals gesehen, wo ja auch hier Diane Heidkrüger alias Diane Kruger die Amerikanerin spielt in dem Remake. Und dieser ganze Serienmörderplot, also das ist so, die Serie nach der ersten Staffel dann auch über, dann wurde es halt eben noch eine zweite Staffel gemacht und ich glaube, man kann durchaus mit so einem Grenzgebiet durchaus schon eine interessante, das ist ein interessantes Szenario, also das kann ja auch sein, aber ich glaube, dass die Serie halt hier sehr stark auf diesen Serienmörder geht, also wohingegen das, glaube ich, im Original so ein bisschen ein Mysterium ist. Wer das ist, geht es halt auch hier darum, so den Serienmörder zu zeigen in der Pass. Zumindest habe ich das jetzt so bei Wikipedia gelesen. Widersprich mir, falls das nicht stimmt.
Ja, relativ klassisch erzählt dann auch. Ne?
Ja, und dieser ganze ich bin so ein bisschen über diesen, ich weiß nicht, Serienmörder-Porno bin ich ein bisschen so hinweg. Also über diesen, weil da war so die Höhe davon war halt eben Dexter, was ich auch noch relativ lange geguckt, bis zum Schluss geguckt habe. Aber, das hat mich bei der amerikanischen Version von Die Brücke so gestört, dass der Serienmörder da auch so ein Übermensch ist, der die nächsten 5 Schritte der Polizei voraus weiß und dann eben auch nahezu Unmögliches zu verbringen vermag, zu planen und an mehreren Orten gleichzeitig zu sein scheint, das stört dann auch irgendwie ein bisschen. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier auch so ist, aber das wird jetzt nichts sein, was mich davon überzeugt, ein Sky-Abo abzuschließen. Ja. Hm. Ich hatte ganz vergessen, dass die ein Remake von Das Boot gemacht haben, eine Neuverfilmung. Hast du das gesehen? Das neue Boot?
Nee.
Okay. Ja, ich habe jetzt auch einiges Neues noch auf Netflix gesehen. Das eine ist eine leichte Comedy-Unterhaltung, wenn auch mit einem Setting, das weniger leicht zu sein scheint. Und zwar ist das die Serie Derry Girls. Das ist eine Produktion von, ich glaube, Channel 4, also aus dem britischen Fernsehen. Es spielt in den 90er Jahren in Nordirland und geht um eine Gruppe von Mädchen in Londonderry, also Derry, was eben besonders bekannt war zur Zeit dieser Troubles, also der Phase, wo eben es viele Terroranschläge gab, der IRA. Und es spielt eben in dieser Kleinstadt oder in dieser Stadt und geht eben um eine Gruppe von irischen Mädchen an einer katholischen Mädchenschule. Es ist aber eine relativ klassische Comedy-Serie. Sehr gut gespielt von den jungen Darstellerinnen. Knackige, ich glaube, 6 Folgen sind es nur. Also man kann es auf jeden Fall relativ schnell gucken. Würde ich einfach mal pauschal empfehlen. Gibt es jetzt demnächst eine 2. Staffel in England. Ich vermute, dass dann relativ bald, dass dann hoffentlich auch auf Netflix ist. Bin ich aber nicht sicher, weil ich glaube, Netflix ist da nur Vertreiber und nicht Mitproduzent. Eine Netflix-Eigenproduktion, die ich auch schon komplett gesehen habe und die ich dringend empfehle, ist Russian Doll. Die kam jetzt auch, ich glaube, Anfang Februar raus. Hat auch schon das schöne neue Netflix-Logo. Die Hauptrolle spielt Natasha Lyonne. Ich muss immer wieder nachgucken, woher man die denn eigentlich kennt. Also die hat unter anderem schon in American Pie mitgespielt. Die spielt aber auch in Orange is the New Black, eine der Hauptfiguren. Ist so eine rothaarige Schauspielerin, spielt hier die Hauptrolle und das Ganze ist, es ist schwer, da will ich gar nicht groß lange drüber reden, weil es schwer ist, das nicht zu spoilen, und die Serie ist besser, je weniger man weiß. Man kann den Trailer anschauen, der Trailer zeigt viel, aber erklärt einem nichts, sodass man sehr neugierig wird und das Ganze, es ist also ein bisschen... Also es hat Ähnlichkeiten zu Täglich grüßt das Murmeltier, also Groundhog Day, aber auch nur vom Prinzip her, dass es halt eben jemand in sich in einem so einem Loop befindet und etwas immer wieder erlebt. Und das zeigt der Trailer auch schon. Also sie, es ist der Abend ihres 36. Geburtstags und es ist so, dass sie quasi unter seltsamen Umständen stirbt und dann kommt sie wieder zu sich und ist wieder im Bad auf ihrer Geburtstagsparty und ist wieder der gleiche Abend. Und das wiederholt sich dann noch mehrfach. So, viel mehr kann man jetzt dazu nicht sagen. Außer, wie gesagt, ich fand es sehr gut und würde es empfehlen, das sich anzuschauen.
Fällt mir aus, wenn Thema Time Loop fällt mir nur spontan ein S-Day. So ein Slasher-Film.
Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Die Verbindung ist leider wieder sehr schlecht. Das ist, glaube ich, das Blöde, wenn wir sonntags aufnehmen, tagsüber. Welcher Film? Death Day? Happy Death Day?
Mhm. Ah, okay. Aber da gibt's nicht... auch von so einem College-Mädchen.
Ja. Gibt's da nicht jetzt eine Fortsetzung von? Ich glaube, da gibt's jetzt, die Fortsetzung heißt, glaube ich, Happy Death Day to You mit,
naja.
Mit 2 U geschrieben. Ja, Sequel. Ja, kommt jetzt diesen Monat raus. Ist auch von Jason Blum produziert. War der gut, Happy Death Day?
War der sehr witzig.
Okay. Ich sehe gerade, mein Gott, Budget 4,8 Millionen, Box Office 125. Das ist also krass. Kein Wunder, dass es eine Fortsetzung gibt. Leslie Headland ist übrigens eine der, also die Serie Russian Doll ist von der Natasha Lyonne, die Hauptrolle spielt, Amy Poehler, also die von Saturday Night Live und halt eben über Comedy bekannt ist, und Leslie Headland, die ist eine Drehbuchautorin, die also Drehbuch- und Theaterautorin, und ich glaube, die hat die auch bei Orange is the New Black Drehbücher geschrieben. Ich glaube nicht. Aber die hat auch schon 2 so Independent-Filme selber Regie geführt, inszeniert. Aber diese drei Damen sind halt eben die kreativen Köpfe hinter dieser Serie. Also kann ich dir nur dringend empfehlen. Wäre vielleicht auch mal was wir vielleicht mal in einer ganzen Folge dann mit Spoilern besprechen könnten. Und ich habe leider noch was. Das habe ich noch nicht zu Ende geguckt. Gibt's schon seit Herbst auf Netflix. Wanderlust ist eine britische Serie, Co-Produktion von der BBC und Netflix. Und da geht es um ein Ehepaar, die sind, glaube ich, schon seit über 20 Jahren verheiratet, haben 3 Kinder. Sie ist Therapeutin, er ist Lehrer. Und die sind so ein bisschen, haben sich sexuell voneinander entfernt. Und nachdem sie beide in einem kurzen Moment von Kontrollverlust fremdgehen, entscheiden die sich eine offene Ehe zu führen. Und das Ganze ist unterhaltsam, so schön inszeniert und richtig gut mit, also Musikauswahl finde ich auch sehr gut. Gute Darsteller, also Toni Collette spielt die Frau. Interessanterweise, also die Toni Collette, die ja auch in Velvet Buzzsaw mitgespielt hat, und die Zoe Ashton, das ist die schwarze Britin, die Josephina oder wie sie heißt, spielt in Velvet Buzzsaw, die spielt hier die Kollegin vom Ehemann, also auch in einer relativ prominenten Rolle. Und dann kommen aber noch Verwicklungen dazu, die also was das Privatleben jetzt der Kinder angeht. Und es ist wirklich gut gemacht und hochinteressant. Und ich kann es kaum erwarten, das weiterzugucken. Ich habe dabei erst die erste Hälfte ungefähr gesehen. Ich glaube, die erste Staffel hat, glaube ich, 6 oder 7 Folgen. Oder vielleicht auch 8, aber ich habe erst 3 so gesehen. Kann ich aber nur empfehlen.
Das war Überpop Folge 56. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am 3. März. Darin werden wir uns der Netflix-Serie The Umbrella Academy widmen. Darin werden wir uns der Netflix-Serie The Umbrella Academy widmen. Basiert auf dem gleichnamigen Comic von Jared Way und Gabriel Barr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Unter www.überpop.de findet ihr alle unsere Folgen sowie die Möglichkeit, zu uns zu abonnieren. Ihr findet uns außerdem auch auf Twitter unter @podcastüberpop und auf Facebook unter @überpop. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!